NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio ist Andreas Teska. Guten Tag. Wir informieren Sie über den Wahltag in Afghanistan, der von schweren Anschlägen überschattet wird, über die Großdemonstration in London für den Verbleib Großbritanniens in der EU und über das Wichtigste vom Sport, zum Beispiel unter besonderer Berücksichtigung von Artikel 1 Grundgesetz über das Spiel des großartigen FC Bayern München. Mehr dazu am Ende der Sendung. Zunächst aber zum Thema des Tages, zum Fall Khashoggi. Mehr als 2 Wochen hat Saudi-Arabien gebraucht für eine Art Geständnis. Über 2 Wochen, um sich auszudenken, warum ein regimekritischer Journalist das saudische Konsulat in Istanbul lebend betritt und wenig später tot und verschwunden ist. Von Folter und Mord war seit Tagen die Rede und vom mächtigen saudischen Kronprinzen als Drahtzieher einer staatlich angeordneten Exekution. Eine Version, die den Saudis so erheblich schaden würde, dass das Königshaus es nun mit einer ganz anderen Version versucht. Björn Blaschke.
Das offizielle Geständnis aus Riad, dass der Journalist Jamal Khashoggi im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul getötet wurde, verlas ein Sprecher des Senders Al-Akhbariya. Erste Untersuchungen der Staatsanwaltschaft im Fall des Verschwindens des saudi-arabischen Staatsbürgers Jamal Ahmed Khashoggi haben ergeben, dass Diskussionen mit Leuten, die er im saudischen Konsulat in Istanbul getroffen hat, zu einem Kampf führten, der seinen Tod verursachte. Möge er in Frieden ruhen. Noch seien die Untersuchungen aber nicht abgeschlossen. Möglicherweise wurde deshalb auch noch nicht bekannt gemacht, wo der Leichnam Khashoggis geblieben ist. Die Staatsanwaltschaft setzt ihre Untersuchungen fort und verhört 18 saudische Verdächtige, die in Zusammenhang mit dem Verbrechen verhaftet wurden. Laut saudischen Medien habe König Salman infolge des Todes Khashoggis den Umbau des saudischen Geheimdienstes angeordnet. Obendrein habe er einen Berater des Königshauses, der als rechte Hand von Kronprinz Mohammed bin Salman gilt, und den stellvertretenden Geheimdienstchef Ahmed al-Assiri ihrer Posten enthoben. Weil die beiden zum engsten Kreis um den Kronprinzen gehörten, steht Mohammed bin Salman in Verdacht, zumindest von der Tötung Khashoggis gewusst, sie möglicherweise gar angeordnet zu haben. Das wurde aus Saudi-Arabien zurückgewiesen. In den arabischen Nachrichten erste Reaktionen auf das Geständnis Saudi-Arabiens, entgegen früherer Aussagen doch in den Fall Khashoggi verwickelt zu sein. So äußerten sich die Außenministerien Ägyptens, Bahrains und der Vereinigten Arabischen Emirate. Alle 3 Länder sind Verbündete Saudi-Arabiens. Sie erklärten das saudische Königshaus für mutig und lobten seine Entschlossenheit, den Fall Khashoggi aufzuklären. Kritik von normalen Saudis an ihrem Herrscherhaus fällt kaum. Kaum jemand im Reich, der sich zu äußern wagte. Sultan al-Abdali ist ein bekannter saudischer Rechtsanwalt und Oppositioneller mit Sitz in London. Die Saudis sind jetzt sehr wütend auf die Herangehensweise des Kronprinzen mit allen innenpolitischen Fragen und wie er hunderte Milliarden US-Dollar verschwendet im Jemen oder mit Rüstungsgeschäften, US-Waffen, die wir nicht brauchen. Kronprinz Mohammed bin Salman hat im Management der Wirtschaft versagt. Die saudische Gesellschaft fängt an zu begreifen, dass es ihrer Führung an Ethos mangelt, wenn sie ihr Volk wieder und wieder anlügt und andere zum Sündenbock macht. Oppositionellen wie diesem Mann und Kritikern überhaupt weltweit stellt sich Munif Amash entgegen. Er ist Politikwissenschaftler in der saudischen Hauptstadt Riad. Warum wird der Fall Khashoggi so hochgespielt? Da gab es vorher ähnliche Fälle, so wie die von John F. Kennedy, Robert Kennedy oder Martin Luther King. Ich glaube, diese Krise hat auch einen positiven Aspekt, und zwar, dass den saudischen Bürgern und den Menschen in den anderen Golfstaaten klar wird, dass Saudi-Arabien ein Ziel von Verschwörungen ist. Verschwörung. Ein beliebtes Wort in der arabischen Welt, insbesondere unter denen, die die Macht in Händen halten, willkürlich sind und deshalb ständig Angst haben müssen, ihre Macht zu verlieren.
Der Mord im Konsulat in Istanbul hat in aller Welt Entsetzen ausgelöst. Und die von Saudi-Arabien gelieferte Darstellung des Tathergangs macht die Sache nicht besser. Sie klingt dann doch zu sehr nach Märchen aus Tausend und einer Nacht. Die Reaktionen in Berlin fasst Cecilia Reible zusammen.
Eine fadenscheinige Erklärung. So bewertet der Grünen-Außenexperte Omid Nuripur das Eingeständnis aus Riad. Es sei kaum auszuhalten, für wie dumm das saudische Königshaus die Weltöffentlichkeit halte, wettert der Bundestagsabgeordnete. Die Bundesregierung müsse endlich aufwachen, die strategische Partnerschaft mit Riad beenden und die Rüstungsexporte einstellen. Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart äußert sich vorsichtiger. Für Frieden im Nahen Osten werde Saudi-Arabien gebraucht, sagte Hart bei HR Info. Deshalb sollte man nicht alle Brücken zur Regierung in Riad abbrechen.
Auch aus dem Interesse der Sicherheit Israels und auch aus unseren Bemühungen heraus, dass der Konflikt zwischen dem Iran und Saudi-Arabien nicht völlig aus dem Ruder läuft, wie das im Jemen ja zum Beispiel schon zu beobachten ist. Deswegen müssen wir unsere moralischen Ansprüche an den realen politischen Verhältnissen messen und unsere Außenpolitik danach ausrichten.
Wichtig sei vor allem, dass die EU und die G7 inklusive der USA ihre Position eng abstimmen, sagte Hart.
In erster Linie geht es darum, dass wir gemeinsam agieren, dass nicht die Saudis, die Europäische Union beispielsweise und die Vereinigten Staaten von Amerika oder die G7 oder Japan gegeneinander ausspielen, sondern dass wir mit einer Stimme reden. Ich glaube, das wird Eindruck machen.
Auch der frühere Wirtschafts- und Außenminister Sigmar Gabriel warnt davor, die Beziehungen zu Saudi-Arabien völlig auf Eis zu legen. Im Deutschlandfunk sagte der SPD-Politiker, das Land habe unter Kronprinz bin Salman die Finanzierung von Terrororganisationen gestoppt. Salafistische Moscheegemeinden würden nicht mehr finanziert.
Er bricht mit den religiösen Fundamentalisten seines Landes. Das Sicherheitsinteresse Deutschlands lautet, wir haben ein Interesse daran, dass er bei dieser Politik Erfolg hat, weil es unser Land sicherer macht, die Region sowieso.
Dennoch gäbe es Möglichkeiten, Druck auf Riad auszuüben, sagte Gabriel weiter. So müsse man bei Rüstungsgeschäften mit Saudi-Arabien genau hinsehen. Vor allem sollten keine Kleinwaffen dorthin exportiert werden. Auch die Wirtschaft könnte Druck machen, sagt Alexander Graf Lambsdorff, Vizefraktionschef der FDP im Bundestag. Er appellierte im RBB-Inforadio an deutsche Unternehmen, ihre Teilnahme an der Investorenkonferenz nächste Woche in Riad zu überdenken.
Ich glaube, unter den gegebenen Umständen muss die Wirtschaft hier wertegeleitet handeln. Es gibt drei Hauptsponsoren dieser Konferenz, eine Schweizer Bank, Mastercard und Siemens. Mastercard hat sich bereits vollständig zurückgezogen. Es muss jetzt sich auch Siemens, es müssen auch die anderen deutschen Unternehmen dieser Konferenz fernbleiben. Man kann nicht zu einem Kronprinzen fahren, der sich als Reformer ausgibt, aber gleichzeitig die Menschenrechte so schwerwiegend verletzt, wie im Fall Khashoggi das der Fall war.
Notfalls müsse die Bundesregierung in dieser Angelegenheit auf Siemens-Chef Joe Kaeser einwirken, sagte der FDP-Politiker weiter. Schließlich sei die öffentliche Hand auch ein wichtiger Kunde des Unternehmens.
Mittlerweile hat auch die Bundesregierung die gewaltsame Tötung Khashoggis verurteilt, und zwar so wörtlich in aller Schärfe. In einer gemeinsamen Erklärung fordern Bundeskanzlerin Merkel und Außenminister Maas weitere Aufklärung von Saudi-Arabien. Wie die Regierung in Washington mit den Erklärungen aus dem Königshaus in Riad umgeht, weiß Martin Ganselmeier.
Für US-Präsident Donald Trump ist die Erklärung Saudi-Arabiens glaubwürdig. Dagegen äußerten mehrere Kongressabgeordnete beider Parteien deutliche Kritik. Trump sprach von einem sehr wichtigen ersten Schritt der saudischen Regierung. Die Erklärung sei schneller erfolgt als von vielen erwartet. Die Ermittlungen seien aber noch nicht beendet. Es gebe weitere Fragen, die er mit dem saudischen Kronprinzen besprechen wolle. Zu möglichen Sanktionen wollte sich Trump nicht äußern, betonte aber, er werde seine Reaktion mit dem Kongress abstimmen. Erneut lehnte es Trump ab, ein umfangreiches Rüstungsgeschäft mit Saudi-Arabien zu kündigen. Deutliche Kritik an der saudischen Erklärung kam aus dem Kongress. Der republikanische Senator Lindsey Graham twitterte, er sei mehr als skeptisch. Bisher habe Saudi-Arabien jegliche Beteiligung geleugnet. Jetzt werde der Tod Khashoggis als Folge einer Schlägerei dargestellt, angeblich alles ohne Wissen des Kronprinzen. Für den demokratischen Senator Tim Kaine ist die saudische Erklärung eine Beleidigung. Wenn die Trump-Regierung nicht schärfer reagiere, werde der Kongress dies tun. Mehrere Abgeordnete forderten die saudische Regierung auf, endlich den Verbleib der Leiche Khashoggis aufzuklären.
Ermordet wurde Jamal Khashoggi in Istanbul. Die Türkei hat die Vorgänge im Konsulat untersucht und in den vergangenen Tagen immer wieder dafür gesorgt, dass ihre Erkenntnisse an die Öffentlichkeit gelangten und damit Saudi-Arabien unter Druck gesetzt. Wie die Türkei den angeblichen Tathergang bewertet, fasst Christian Buttgereit zusammen.
Der Vorsitzende des türkisch-arabischen Journalistenverbandes Kışlakçı kritisierte, dass Saudi-Arabien mehr als 2 Wochen gebraucht habe, um den Tod des Journalisten einzugestehen. Kışlakçı bemängelte, dass die Saudis immer noch nicht von Mord sprechen, sondern lediglich davon, dass Khashoggi bei einer Auseinandersetzung ums Leben gekommen sei. Der Vorsitzende des Journalistenverbandes sprach von einer großen Verunsicherung unter saudi-arabischen Exiljournalisten. Er forderte die Führung in Riad auf, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und den Leichnam Khashoggis an dessen Angehörige zu übergeben, damit er bestattet werden könne. Türkische Ermittler suchen derzeit in der Nähe von Istanbul nach den sterblichen Überresten des 61-Jährigen. Die stellvertretende Vorsitzende der türkischen Regierungspartei AKP, Usta, kündigte an, dass die Türkei ihre Ermittlungsergebnisse bald präsentieren werde. Ihr Mit-Co-Vorsitzender Kurtulmuş sagte, sein Land werde niemals eine Vertuschung der Tötung erlauben.
So viel in dieser Sendung zum Fall Khashoggi. Anschläge auf Wahllokale, Explosionen in mehreren Orten, Tote und Verletzte, dazu technische Probleme und fehlende Wahlhelfer. So sieht er aus, der Wahltag heute in Afghanistan. 2500 Kandidaten bewerben sich um 249 Sitze im Parlament, in einem Land, in dem die radikal-islamischen Taliban auch nach ihrem Sturz weiterhin Gewalt und Schrecken verbreiten. Bernd Muschborowska berichtet.
Gewalt und organisatorische Probleme haben die Parlamentswahl in Afghanistan überschattet. Vor einem Wahllokal in Kabul sprengte sich am Abend ein Selbstmordattentäter in die Luft. Nach Angaben der Polizei gab es Tote und Verletzte. Palat Mohammed, einer der Überlebenden des Anschlags, wurde in einem Krankenhaus von Kabul behandelt. Es gab eine große Explosion und ich wurde auf den Boden geschleudert. Überall war Blut und es gab viele Verletzte. Ich weiß auch nicht, was dann passiert ist. Auch von anderen Wahllokalen in Kabul und anderen Orten wurden Explosionen gemeldet, trotz der scharfen Sicherheitsvorkehrungen. Mehr als 50.000 Polizisten waren landesweit im Einsatz. Die Taliban hatten zum Wahlboykott aufgerufen und mit Anschlägen am Wahltag gedroht. Sie lehnen die Wahlen ab, weil damit das politische System gestärkt werde, das sie abschaffen wollen. An vielen der über 5.100 Wahllokale standen die Menschen stundenlang vor verschlossenen Türen, weil Wahlleiter nicht erschienen waren oder weil Wahlunterlagen nicht vollständig vorlagen. Die Nationale Wahlkommission hat deshalb die Öffnung der Wahllokale heute bis zum Abend verlängert. In manchen Regionen soll auch morgen noch gewählt werden. Noch gibt es keine Angaben über die Wahlbeteiligung, doch haben viele Afghanen, knapp 9 Millionen hatten sich als Wähler registrieren lassen, ihre Stimme abgegeben, trotz der Drohungen der Taliban und der schwierigen Sicherheitslage. Matabian, eine junge Frau aus Kabul. Wir haben schon so viel gelitten unter dem jahrelangen Krieg und den Konflikten in diesem Land. Ich bin heute hier, um für einen Kandidaten zu stimmen, der uns endlich Sicherheit bringt. Ich hoffe, dass viele andere auch zur Wahl gehen, damit unser Land vorankommt. Es waren erst die 3. Parlamentswahlen in Afghanistan seit dem Sturz der Taliban im Jahr 2001 und die ersten, bei denen die Afghanen selbst für die Organisation und Durchführung verantwortlich waren und bei denen allein die afghanische Polizei für Sicherheit sorgen sollte. Sie gilt deshalb als Testlauf für die Präsidentschaftswahl, die im nächsten Jahr stattfinden soll.
Nach derzeitigem Stand sind am Wahltag bei Anschlägen mindestens 28 Menschen ums Leben gekommen. Die Auszählung der Stimmen wird dauern. Das Wahlergebnis wird erst im November vorliegen. Zur Lage in Afghanistan der Kommentar im Echo des Tages von Silke Dietrich.
Mein Appell an die internationale Gemeinschaft: Gebt das Land nicht auf, denn die Afghanen haben sich auch noch nicht aufgegeben. Das haben wir ganz deutlich gesehen. Stundenlang standen sie vor den Wahllokalen, obwohl sie wussten, dass es ihr Todesurteil bedeuten könnte. Die Generation, die während des Antiterroreinsatzes der internationalen Gemeinschaft hier groß geworden ist, durfte zum ersten Mal abstimmen. Darüber, wer in Zukunft im Parlament sitzt und Gesetze und Minister mitbestimmt. Es war klar, dass dafür auch Blut fließen musste. Die Taliban hatten vorher laut verkündet, dass sie Terror verbreiten würden. Aber das tun sie auch an anderen Tagen. Wie soll in so einem Land alles glatt laufen? Die Demokratie seit dem Sturz des Taliban-Regimes ist jünger als die Wähler selbst. Es waren seitdem die allerersten Wahlen, die die Afghanen komplett alleine organisiert haben. Jetzt könnten wir uns ausschließlich darauf fokussieren, was alles nicht geklappt hat. Wähler und Sicherheitskräfte, die sie beschützen sollten, sind ums Leben gekommen oder wurden verletzt. Nicht überall im Land konnten die Menschen abstimmen, weil es für sie zu gefährlich gewesen wäre. Kandidaten sind im Vorfeld der Wahlen ermordet worden. Und abgesehen von den blutigen Ereignissen gab es Probleme bei der Organisation. Wahlunterlagen kamen mit stundenlanger Verspätung an. Die Geräte, die biometrische Daten der Wähler erfassen sollten, haben nicht funktioniert. Aber all das haben Millionen Menschen in Kauf genommen. Und für was? Um abzustimmen. Viele Afghanen sind mit der derzeitigen Regierung unzufrieden. Die Wirtschaft ist am Boden. Rund die Hälfte der Afghanen lebt unterhalb der Armutsgrenze. Im derzeitigen Parlament sitzen Kriegsfürsten und Geschäftsleute, die sich wenig um das Volk, sondern mehr um sich selbst und ihren Machterhalt gekümmert haben. Einige sind kein einziges Mal in den letzten 7,5 Jahren im Parlament aufgetaucht. Und genau das wollten die afghanischen Wähler ändern, weil sie den Glauben noch nicht verloren haben, dass sich das ganze Land ändern kann. In den sozialen Netzwerken sind so viele positive Bilder gepostet worden, wie lange nicht mehr in Afghanistan. Stolz haben Frauen ihre in Tinte getünchten Finger in die Kamera gehalten. Männer haben mit Stolz ihre Wahlzettel in die Urne geworfen. Die Taliban hatten mit Waffengewalt gedroht. Allen Afghanen, die die Wahl und damit die Demokratie unterstützten. Die Wähler aber haben zu der einzigen Waffe gegriffen, die ihnen gerade am hoffnungsvollsten erscheint. Sie haben einfach mit ihrer Stimme dagegen gehalten, weil sie sich wünschen, dass das Land nicht weiter in Gewalt und Chaos abstürzt.
Sigge Dietrich kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Am 29. März ist alles vorbei. Zumindest auf der Insel. Denn der 29. März 2019 ist so eine Art britischer Aschermittwoch. Dann tritt der Brexit in Kraft. Großbritannien verlässt die EU. So haben es die Briten mit Mehrheit beschlossen. Doch mittlerweile wird immer mehr Leuten klar, was das bedeutet. Und so wächst der Widerstand. Heute ist er deutlich sichtbar in London bei einer großen Demonstration für eine zweite Abstimmung. Anne Demmer über den wohl letzten Versuch, den Brexit doch noch zu verhindern.
Bei strahlendem Sonnenschein schwenkten die Demonstranten mit EU-Flaggen. Viele haben ihr Gesicht mit den Europafarben geschminkt, andere tragen blaue Perücken, gespickt mit gelben Sternen. Die Initiative People's Vote spricht von 570.000 Menschen, die in London für ein zweites Referendum auf die Straße gegangen sind. Offizielle Zahlen der Polizei gibt es nicht. Sheetal ist mit ihren Kindern gekommen. Ich will, dass meine Kinder die gleichen Möglichkeiten haben, so wie ich sie hatte. Ich konnte frei reisen, überall in Europa arbeiten, wenn ich es wollte. Es geht einfach darum, ein Teil von Europa zu sein. Der Brexit basiert auf Lügen. Die Abstimmung war nicht fair. Das Ganze hat doch niemand wirklich durchdacht. Aus allen Landesteilen sind Demonstranten mit Extrabussen angereist. Philippa kommt aus Suffolk, von der englischen Ostküste. Sie trägt ein Plakat, auf dem geschrieben steht: Keep calm and vote again. Ruhig bleiben und einfach nochmal abstimmen. So richtig entspannt ist sie allerdings nicht. Sie hat Angst vor einem No-Deal-Brexit.
So, if we fall out with no deal, that's disastrous.
Wenn Großbritannien die EU tatsächlich ohne ein Abkommen verlässt, dann ist das ein Desaster. Wir müssen jetzt wirklich Druck machen. Es gibt ja auch immer mehr Leute, die für den Brexit gestimmt haben, aber auch nicht mehr zufrieden mit dem Prozess sind. Wir alle brauchen einfach nochmal eine neue Abstimmung. Die Forderung der Demonstranten, sie wollen über ein finales Abkommen zum EU-Austritt abstimmen dürfen. Viele fordern zudem, dass auch Remain, also auch der Verbleib in der EU, eine Option auf dem Stimmzettel ist. James McGrory ist einer der Organisatoren der People's Vote-Demo. Bei dem ersten Brexit-Referendum im Jahr 2016 seien Versprechungen gemacht worden. Diese Versprechungen kann die Regierung schlicht und ergreifend nicht einhalten. Darüber sind die Menschen sehr wütend. Heute sind hier tausende junge Leute auf der Straße und sie wollen, dass ihre Stimme gehört wird. Sie müssen mit den Konsequenzen des Brexit leben. Mehr als alle anderen. Auch dutzende EU-freundliche Abgeordnete haben sich dem Protestmarsch angeschlossen. Darunter auch die Brexit-Gegnerin der regierenden Konservativen Anna Soubry und Londons Bürgermeister Sadiq Khan von der oppositionellen Labour-Partei. Unsere Botschaft ist sehr simpel. Was könnte demokratischer sein? Was könnte britischer sein, als dem Urteilsvermögen der Briten zu vertrauen?
Für eine deutsche Politikerin ist der Brexit ganz besonders bitter. Bundesjustizministerin Barley hat einen deutschen und einen britischen Pass. Außerdem ist sie in dieser Woche zur Spitzenkandidatin ernannt worden, der SPD, für die Europawahl im nächsten Frühjahr. Heute ist sie in dieser neuen Funktion erstmals aufgetreten. Für uns war Petra Wagner dabei.
Es sind bekanntermaßen keine einfachen Zeiten für die SPD. Die Stimmung ist angesichts des schlechten Wahlergebnisses in Bayern und aktuelle Umfragewerte im Keller. Doch Katharina Barley schaffte es in Ochtendung, den Genossen wieder ein bisschen Mut zu machen mit einem einzigen kleinen Satz.
Ich bin, glaube ich, einer der wenigen Menschen in unserem Laden, der auch ganz ehrlich sagt, ich liebe diese Partei.
Barley ist als bundesweite Spitzenkandidatin für die SPD bei der Europawahl nominiert. Erst im Dezember soll sie auf einem SPD-Parteitag gewählt werden. Doch auf der Landesvertreterversammlung der rheinland-pfälzischen Genossen in Ochtendung skizziert sie mit viel Leidenschaft einen ihrer zukünftigen Schwerpunkte. Es sei klar,
dass es eine Akzeptanz für die Europäische Union nur geben wird, wenn die Menschen spüren, dass wir uns nicht nur um Banken und Unternehmen kümmern, sondern um die ganz konkreten Schicksale von Menschen, auch auf der europäischen Ebene. Wenn sie spüren, dass es eben nicht nur um Wirtschaftsfragen geht, sondern zum Beispiel und vor allen Dingen auch um Fragen, um soziale Fragen. Deshalb ist es so wichtig, das soziale Europa dringend nach vorne zu bringen. Und das will ich unbedingt tun.
Barley bezeichnet sich selbst als Europäerin vom Scheitel bis zur Sohle. Ihr Vater ist Brite. Sie selbst spricht 4 Sprachen und hat sich bereits in ihrer Doktorarbeit mit Europa beschäftigt. Die Europawahl im kommenden Jahr bezeichnet sie als eine der wichtigsten Wahlen. Europa funktioniere nur, wenn alle gemeinsam daran arbeiten.
Wir müssen aufhören, mit diesem Sprech nationale Interessen gegen europäische Interessen zu stellen. Mit diesem Sprech, ich gehe zum Gipfel, um das Wichtigste für mein Land herauszuholen. Natürlich vertreten wir die Interessen Deutschlands in der Europäischen Union. Aber wir tun das in dem Bewusstsein, dass wir nur miteinander besser und größer und stärker werden können.
Dem Ruf nach Brüssel folgt Barley auf besonderen Wunsch von SPD-Parteichefin Andrea Nahles. Diese ist auch in Ochtendung dabei und gibt sich gewohnt kämpferisch.
Bin entschlossen, den Rücken gerade zu machen, die Ärmel hochzukrempeln und dann wieder zu kämpfen.
Den Genossen jedenfalls haben beide Reden gut getan. Sie hoffen wieder, wenigstens bis zur nächsten Landtagswahl. Die findet nächste Woche in Hessen statt.
Es war knapp, aber es hat gereicht. Nach tagelanger Debatte hat das Parlament in Skopje beschlossen, den Staatsnamen zu ändern. Aus Mazedonien wird die Republik Nordmazedonien. Erinnert vielleicht an den Streit zwischen der Volksfront von Judäa und der Jüdischen Volksfront, ist aber, anders als der legendäre Filmgag, wirklich wichtig. Denn weil nun Verwechslungen mit der gleichnamigen griechischen Region ausgeschlossen sind, ist für Nordmazedonien der Weg frei in die NATO und in die EU. Clemens Fehrenkotte hat die historische Abstimmung mitverfolgt.
Mazedoniens Ministerpräsident Zoran Zaev war nach der erfolgreichen Abstimmung im Parlament die Erleichterung anzumerken. Seit seinem Amtsantritt vor 1,5 Jahren hatte der sozialdemokratische Regierungschef der Lösung des Namensstreits mit Griechenland und damit der Chance seines Landes auf die Aufnahme in die EU und NATO höchste Priorität eingeräumt. Heute ist ein historischer Tag für Mazedonien. Nachdem sich eine große Mehrheit der Bürger in dem Referendum für die Mitgliedschaft in EU und NATO ausgesprochen hat, stimmte heute das mazedonische Parlament mit absoluter Mehrheit dafür, dass Mazedonien Teil der stärksten Bündnisse wird. Mazedonien hat sich dafür ausgesprochen, Teil der europäischen Familie zu werden. Zaev verwies damit auf das Referendum Ende September, bei dem sich zwar 90% der abgegebenen Stimmen für den Kompromiss mit Griechenland ausgesprochen hatten, das erforderliche Quorum von 50% Wahlbeteiligung jedoch deutlich nicht erreicht worden und deshalb ungültig war. Seitdem hatte sich Ministerpräsident Zaev darum bemüht, einige Abgeordnete der national-konservativen Opposition auf seine Seite zu ziehen um bei der entscheidenden Abstimmung am späten Freitagabend die erforderliche Zweidrittelmehrheit für den Kompromiss im jahrzehntelangen Namensstreit mit Griechenland zu erreichen. Die Regierungskoalition verfügte nur über 71 Stimmen im 120 Mandate umfassenden Parlament. Die Nationalkonservativen hatten zuvor die Namensänderung als unpatriotisch bezeichnet. In namentlicher Abstimmung gaben dann am Freitagabend die Abgeordneten in der Volksvertretung ihr Votum ab.
Wladimir Djordjev, protiv. Mirsada Emiliasani.
80 der 119 anwesenden Abgeordneten votierten für die Namensänderung in Republik Nordmazedonien. Regierungschef Saif dankte anschließend denjenigen Oppositionspolitikern, die die Seite gewechselt und für den Kompromiss gestimmt hatten. Der Chef der oppositionellen Nationalkonservativen im Parlament, Mikowski, richtete hingegen harsche Vorwürfe an die Adresse der Regierung sowie an die Abweichler in den eigenen Reihen. Der Wille der Mehrheit der Bürger, die gegen das Abkommen waren, wurde von zwei Dritteln der Abgeordneten mit Füßen getreten, darunter auch von 8 Abgeordneten der Opposition, die gegen den Willen des Volkes gehandelt haben. Ich habe Informationen erhalten, wonach einigen der Abgeordneten zugesagt worden ist, die gegen sie laufenden Strafverfahren einzustellen. Auch gab es Informationen, dass manchen Parlamentariern Geld angeboten worden ist. In den Reaktionen führender EU-Politiker spiegelte sich die Erleichterung darüber wider, dass einer der langwierigsten Konflikte in der Region vor einer endgültigen Lösung steht.
Und wir kommen zum Sport im Echo des Tages. In der Fußball-Bundesliga läuft zurzeit das Abendspiel. Nach rund 25 Minuten steht es zwischen Schalke und Werder Bremen 0:0. Sarah Schwedmann aus der Sportredaktion, wie sind die Spiele am Nachmittag ausgegangen?
Mit einem deutlichen Sieg für Tabellenführer Dortmund. Der BVB spielt weiterhin wie im Rausch. 4:0 hat Dortmund in Stuttgart gewonnen und das ganz souverän mit gleich 3 Toren in der ersten halben Stunde für die Mannschaft von Torhüter Roman Bürki.
Im Moment läuft es richtig gut und alle sind füreinander da. Jeder, der reinkommt, gibt Gas und jeder gönnt dem anderen den Platz, wenn er mal spielt. Und genauso muss es sein, das ist der Weg zum Erfolg.
Eines der Tore schoss übrigens Paco Alcázar, der Stürmer, den Dortmund vom FC Barcelona ausgeliehen hat. Und es sieht ganz so aus, als würde Alcázar auch langfristig für Dortmund stürmen. Der BVB will die Kaufoption für den 25-Jährigen ziehen. Nicht wirklich rund läuft es zurzeit für Leverkusen. Auch heute gab es keinen Sieg, aber immerhin ein Unentschieden, wenn auch erst in der Nachspielzeit. Bayer spielte zu Hause gegen Hannover 2:2 und das, obwohl sie schon früh einen Foulelfmeter hatten, den aber nicht versenken konnten und die letzte halbe Stunde in Überzahl spielten. Es läuft einfach nicht für Leverkusen. Aktuell Platz 13 der Tabelle. Dazu trennten sich Augsburg und Leipzig 0:0 und Nürnberg unterlag Hoffenheim 1:3.
Da fehlt noch was, denn es gab noch ein Spiel, Wolfsburg gegen Bayern München. Das stand heute nach der legendären Pressekonferenz der Bayern-Bosse gestern ganz besonders im Mittelpunkt. Die Bayern-Bosse holten gestern zu einer umfassenden Medienschelte aus, weil sie sich unfair in der Berichterstattung behandelt fühlen.
Ich glaube, es ist ein wichtiger Tag heute für den FC Bayern, weil wir ihnen mitteilen möchten, dass wir uns das ab sofort nicht mehr gefallen lassen.
Wie negativ die Berichterstattung ausgefallen ist. Wie unverschämt und respektlos. Ich war ersetzt.
Das ist eine Frechheit.
Wir versuchen mal, uns zu bessern. Hatte dieses Vorgehen denn heute irgendeine Auswirkung auf das Spiel der Bayern?
Ja, zumindest scheint es Robert Lewandowski beflügelt zu haben, denn er war Mann des Tages und schoss die Bayern heute mit 2 Toren zum Sieg in Wolfsburg 3:1. Arjen Robben glänzte dagegen durch eine Schwalbe und ein Foulspiel und das führte zu einer gelb-roten Karte. Er durfte bereits eine halbe Stunde vor Schluss duschen gehen. Ein Sieg also nach der großen Medienschelte und Bayerns Nationalspieler Joshua Kimmich bedankte sich nach dem Spiel quasi bei den Bayern-Bossen.
Für uns Spieler war das einfach ein gutes Zeichen, dass wir sehen, egal wie die äußeren Einflüsse auch sein mögen, wir halten zusammen, halten dagegen. Jetzt mögen sich einige noch freuen, dass wir nicht oben stehen, aber da wollen wir wieder hin.
Ja, die Bayern sind jetzt Dortmund-Jäger Nummer 1 mit 4 Punkten Rückstand auf den Tabellenführer. 5 Punkte hinter Dortmund steht Leipzig auf Platz 3 vor dem punktgleichen Trio Mönchengladbach, Bremen und Hertha. Gladbach spielt morgen gegen Mainz, Hertha gegen Freiburg. Und am Tabellenende kämpfen Hannover vor Stuttgart und schlusslich Düsseldorf gegen den Abstieg.
Dann schauen wir noch kurz auf die zweite Liga, denn da waren heute gleich 3 West- und Nordvereine am Start. Köln, Bielefeld und Kiel. Aber Alle drei konnten keinen Sieg einfahren.
Nein, dabei sah es für Köln und Bielefeld zumindest lange nach einem Sieg aus. Tabellenführer Köln musste in Kiel beim alten Verein seines Trainers Markus Anfang kurz vor Schluss den Ausgleich zum 1:1 hinnehmen.
Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht, gerade auch gegen den Ball. Wir haben es gut gemacht, haben dann auch in der zweiten Halbzeit viele Konteraktionen gehabt. Da müssen wir das zweite Tor machen. Und kriegen eigentlich mit keinem Torschuss im gesamten Spiel kriegen wir ein Gegentor. Und das ist halt ärgerlich.
Ja, das Tor entstand nach einem Missverständnis in der Kölner Abwehr, sodass Heinz Mörschel den Ball für Kiel aus 11 Metern ins Tor köpfen konnte. Und Bielefeld, ja, die Arminia führte bis zu Beginn der zweiten Halbzeit zu Hause gegen den Tabellenzweiten Fürth mit 2:0 und verlor dann am Ende doch noch mit 2:3. Dazu besiegte Heidenheim Magdeburg mit 3:0. Köln führt die Zweitligatabelle an, einen Punkt vor Fürth, drei vor Union Berlin und dem Hamburger SV. Der HSV spielt morgen gegen Bochum. Berlin muss beim 7. Paderborn ran. Bielefeld ist 12. und ganz unten sind weiterhin der MSV Duisburg und Ingolstadt. Duisburg spielt am Montagabend gegen St. Pauli.
So viel vom Sport. Danke, Sarah Schwedmann. Und das war's auch für heute im Echo des Tages mit Andreas Teska.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.